Dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat. Und das ist eine besondere Folge, denn wir haben ja jetzt Anfang September. Und Anfang September ist die Zeit, wo die Zeitschrift Ping, unter deren Dach dieser Podcast dann auch regelmäßig kommt, 10 Jahre alt wird. Also wir blicken stolz zurück, wir, die Redaktion der Ping, der Verlag, der Beirat, blicken stolz zurück jetzt auf 10 Jahre, der wir in der Privacy in Germany Ping waren, in der aktuelle datenschutzrechtliche Themen behandelt haben, die ganze Zeit des Werdegangs der DSGVO und der, ja, ist ja auch schon 5 Jahre, Entstehung der DSGVO. Privacy in Germany haben wir es immer genannt, nicht Datenschutz, weil wir da immer einen etwas weiteren Blick auch darauf hatten. Und den haben wir ja auch hier in diesem Podcast, wo wir jetzt nochmal so einen kleinen neuen Akzent setzen, weil diejenigen, die schon Folgen gehört haben, jetzt vor allem im letzten halben Jahr, haben schon bemerkt, dass ich ja hier einen ständigen Begleiter habe, der sich sowohl in den rechtsstaatlichen Fragen als auch in den Fragen des Verfassungsrechts und natürlich des Datenschutzes und Informationsfreiheit bestens auskennt, nämlich Stefan Brink, der hier in Berlin seit Anfang des Jahres ein Digitalisierungsinstitut leitet und vielleicht dem einen und der anderen auch noch bekannt ist aus seiner Zeit als Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. Wir haben uns jetzt vorgenommen, das jetzt hier auch dauerhaft im Tandem zu betreiben, diesen Podcast. Wir werden dem Themenspektrum treu bleiben, das wir auch hier bisher schon in dieser Podcast-Reihe gehabt haben, und wir werden hier auch weiterhin aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung mit natürlich ganz besonderem Augenmerk auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit behandeln. Also ein nochmal frischer Start. Ja, gibt ja auch ein neues Foto von uns, was jetzt das Logo unseres Podcasts hier schmückt, und ich freue mich darauf, lieber Stefan.
Das tue ich auch, lieber Nico. Der Podcast hat ja schon längere Geschichte, hat auch verschiedene Schwerpunkte und Entwicklungen durchlaufen, und ich freue mich sehr, dass wir das zukünftig gemeinsam machen und ja den Blick weiten über das hinaus, was den Datenschützer in besonderer Weise interessiert. Klar, das sind auch unsere Themen nach wie vor. Datenschutz und Informationsfreiheit werden regelmäßig auftauchen, aber der Blick ist eben weiter tatsächlich in Richtung auf Rechtsstaat, in Richtung auf Verfassung. Und das freut mich sehr, dass wir jetzt auch mit einem neuen Einstieg das nochmal in gewisser Weise dokumentieren.
Genau, vielleicht noch ein ganz kurzer Blick zurück. Was ist denn eigentlich aus Max Adamek geworden, der ja hier auch eine ganze Zeit lang das mit mir hier gemeinsam gemacht hat, Jurastudentinnen und Jurastudenten und welche, die das mal in der Vergangenheit waren, werden das Thema kennen, Examen. Max Adamek steckt mitten in den Examensvorbereitungen und pausiert derweil. Vielleicht wird er in Zukunft auch wieder das eine oder andere Mal jetzt zu uns beiden stoßen, aber bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen Sie mit uns beiden hier Vorlieb nehmen.
Und wir beide sind herzlich dankbar dafür, dass wir kein Examen mehr schreiben müssen, Nico, oder? Hättest du noch Lust dazu?
Nee, ich wüsste, glaube ich, auch nicht mehr so richtig, wie das geht. Also ich könnte es wieder versuchen, wenn es mal endlich erlaubt ist, das mit dem Computer zu schreiben, weil ich bezweifle, also ich kann meine eigene Handschrift schon lange nicht mehr lesen, bezweifle, dass das für jemand anders
tut. Inzwischen wird das zumindest im ersten Staatsexamen, wenn ich es richtig weiß, zugelassen in bestimmten Bereichen.
Nicht in Berlin.
Nee, das wäre mir neu. Berlin ist noch nicht elektrisiert. Das wäre mir neu. Ja, das ist auch ein notwendiger Schritt einfach. Ja, das auch übrigens für die Korrektoren viel leichter zu lesen. Ich habe etliche Punkte eingebüßt, weiß ich noch, im ersten Staatsexamen, weil Korrektoren gesagt haben, bis hierher habe ich es lesen können und es war ganz in Ordnung. Ab hier konnte ich es nicht mehr lesen. Auch da entwickeln sich Sachen voran, und wir sind, wie gesagt, sehr froh, dass wir einerseits kein Examen mehr ablegen müssen, andererseits uns aber wirklich mit zentralen, spannenden, aktuellen Fragen beschäftigen dürfen. Und das machen wir heute auch. Mit 2 Themen, die wir uns vorgenommen haben.
Wir schauen mal wieder nach Karlsruhe, nicht?
Ja, absolut.
Auch dort durchaus auch auf 2 Personen, nämlich 2 Richter dort. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Wir finden das auch durchaus ja wichtig, einfach zu sehen, dass wir es ja dann nicht mit einem, das ist ja nicht irgendwie eine, das sind ja nicht anonyme Personen, die ja in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht entscheiden, sondern es sind interessante Persönlichkeiten.
Absolut.
Und heute wird es gehen um 2 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die nicht ganz frisch sind, die Bundesnotbremse und den Klimabeschluss. Und wie kommen wir da drauf, diese Beschlüsse aus 2021 jetzt im Jahre 2023 und dann auch noch beim Relaunch unseres Podcasts zum Thema zu machen, das liegt an zwei Aufsätzen, die erschienen sind. Die kommen wir gleich dazu, die beiden genannten Entscheidungen dann auch zum Gegenstand haben und die jetzt relativ frisch in Fachzeitschriften erschienen sind. Und jetzt lasse ich es mal bei diesem Cliffhanger, was das wiederum mit den zwei Richtern zu tun hat. Aber das werden wir dann sofort auflösen. Wir wollten zunächst über die Bundesnotbremse. Und da ist der Autor jetzt keiner der Richter am Bundesverfassungsgericht, aber jemand, der trotzdem ein Insider ist.
Absolut. Tobias Mast hat einen langen Beitrag geschrieben in der AÖR, Archiv des öffentlichen Rechts, über 50 Seiten. Also ein schwergewichtiger Aufsatz. Tobias Mast war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht von 2020 bis 2022. Und zwar interessanterweise bei Professor Henning Radke, der aus dem Bereich Strafrechtsprofessur kam, dann zum Bundesgerichtshof in den ersten Strafsenat gewechselt ist und dann 2018 ans Bundesverfassungsgericht gewählt wurde und dort, und das interessiert uns eben heute besonders, Berichterstatter in der Entscheidung über die Bundesnotbremse war. Und Tobias Mast hat in seinem sehr breiten Aufsatz sich mit der Frage beschäftigt, wie sieht das eigentlich aus, wenn unser Grundgesetz Grundrechtseingriffe, Freiheitsbegrenzungen gestattet und dabei unterschiedliche Formulierungen wählt, nämlich dass eine Freiheit durch Gesetz eingeschränkt werden kann und eine Freiheit aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann. Und genau das hat ja wirklich, stand im Zentrum der Entscheidung über die Bundesnotbremse. Vielleicht, Nico, sollten wir das noch mal kurz erläutern. Worum ging es denn? Wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Zeit.
Vorab vielleicht ganz kurzes Wort, weil du ja da über Insider-Informationen verfügst. Was macht denn eigentlich so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter? Das sind meistens die junge Juristinnen und Juristen. Mhm. Was macht denn eigentlich so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht? Und woher weißt du das eigentlich so genau?
Ja, ganz einfach. Nichts klärt stärker auf als die eigene Befangenheit. Ich habe das selber mal gemacht. Ich war selbst 3 Jahre am Bundesverfassungsgericht tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch im ersten Senat übrigens, damals bei Herrn Professor Geier. Ja, ich gehörte schon zu den betagteren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Die sind inzwischen relativ jung geworden. Die Laufbahn eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, der allerdings nur 3, vielleicht maximal 4 Jahre in Karlsruhe arbeiten kann als Mitarbeiter, sieht in der Regel so aus, dass sie einen richterlichen Hintergrund haben, vielleicht auch Staatsanwälte. Aus dem Rechtsanwaltsbereich kommen sehr wenig Mitarbeiter, das ist ein bisschen schade, da gibt es nur wenige Ausnahmen. Die meisten haben also eine Richterstelle hinter sich und früher war es tatsächlich mal so, dass sie ernannt sein sollten, vielleicht auch schon eine gewisse Erfahrung gesammelt haben und dann auch mit ihrer praktischen Erfahrung, wie man mit Klagen, mit entsprechenden Rechtsverfahren gut und effizient umgeht, dann ans Bundesverfassungsgericht kommen, dort mitarbeiten, unterstützen. Was machen dort die Mitarbeiter? Im Wesentlichen votieren sie. Das heißt, sie bekommen Verfassungsbeschwerden auf den Tisch und 95% dessen, was dort landet, auf den Tischen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird wegvotiert. Das heißt, dann 2, 3 Seitchen schreibt man dazu, warum es nichts wird. Also warum die Verfassungsbeschwerde unzulässig ist oder warum bestimmte Gründe dagegen sprechen, dass sich eine Kammer oder ein Senat intensiver damit befasst. Und letztlich ist das eine Filterfunktion. Das heißt, dann muss man versuchen, tatsächlich die Fälle herauszufinden aus der riesigen Zahl von Verfassungsbeschwerden, die jedes Jahr eingehen, die es wert sind, vom Bundesverfassungsgericht näher betrachtet zu werden. Und diese Filter- und Auswahlfunktion wird dann sozusagen fundiert durch die Voten, die gemacht werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des etwas frech sich selbst so bezeichnenden dritten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Sie machen dann nämlich einen Vorschlag an den Senat, wie man damit umgeht, mit dem Verfahren umgeht. Diese Voten sind Grundlage der Beratung. Es gibt einen Berichterstatter unter den 8 Richtern des jeweils zuständigen Senats. Und dann wird heiß und intensiv und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, übrigens auch unter Ausschluss der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diskutiert, nur zwischen den 8 Richterinnen und Richtern. Und dann kommt eine Entscheidung, die dann wieder ins Dezernat des Berichterstatters geht. Dann muss man versuchen, das Votum so zu überarbeiten, dass der Senat sich auch mit seinen jeweiligen Festlegungen dort drin wiederfindet. Und das landet dann am Ende nicht nur in der Verkündung, sondern auch in den grauen Bänden des Bundesverfassungsgerichts. Also, wer dort als Mitarbeiter, Mitarbeiterin arbeiten darf, hat meistens einen richterlichen Hintergrund. Und auch das ist ganz interessant. Die meisten aus dem sogenannten Dritten Senat tauchen dann später auch nochmal auf. Also man sieht sie dann häufig als Richter an Bundesgerichten zum Beispiel. Und der ein oder andere, Miriam Messling war jetzt gerade ein Fall, über den wir uns auch unterhalten haben, war auch früher mal Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht. Das ist nie ganz falsch, schadet überhaupt nicht, wenn man die Institution schon kennt und weiß, wie dort gearbeitet wird. Und ja, letzter Satz, ein Vorteil, den hat Tobias Mast auch genutzt. Wenn man solche Voten gemacht hat, und das ist eine Arbeit von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, kann das dauern, bis man die Rechtslage so aufgearbeitet hat, dass der Senat damit gut arbeiten kann, dann hat man natürlich eine Fülle an Wissen zusammengetragen. Und das kann man auch mit einem zeitlichen Abstand und mit auch einer gewissen inhaltlichen Distanz natürlich dann auch nochmal für eine wissenschaftliche Erörterung und Untersuchung nutzen. Und genau das hat Herr Mast gemacht. Er hat sich nämlich mit der Fragestellung, wie sieht denn das aus mit dem Gesetzesvorbehalt?
Vielleicht mal kurz zum Biografischen bei Tobias Mast, was ich neugierig nachgeschaut habe. Der kommt interessanterweise aus einem uns gar nicht so fernen Bereich. Er hat nämlich zur öffentlichen Informationstätigkeit des Staates promoviert, Schwerpunkt Informations- und Medienrecht schon studiert. Mhm. Und ist jetzt, nachdem er dann nach dem Referendariat, also er war, kommt nicht aus dem Richterdienst, er ist direkt nach dem Referendariat nach Karlsruhe gegangen und hat da seine 2 Jahre gemacht. Und jetzt ist er am Institut für Medienforschung, am Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Ja. Also ja, auch dort mutmaßlich oder mit Sicherheit mit Themen befasst, die uns dann auch alle ganz nahe liegen. Und ja, dann zurück jetzt zu dem Aufsatz, den er geschrieben hat und der jetzt warum der ersichtlich etwas zu tun hat mit der Bundesnotbremse.
Ja. Wir steigen mal ein über die Thematik seines Aufsatzes. Es geht um die Frage, wie das Grundgesetz Freiheiten begrenzt. Das Grundgesetz gibt ja nicht nur im Rahmen der Grundrechte Freiheiten für uns Bürgerinnen und Bürger, sondern spricht gleichzeitig an, wie diese Freiheiten begrenzt werden können. Schönes Beispiel dafür sind die Artikel 2 bzw. Artikel 104 des Grundgesetzes. Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 spricht zunächst mal den schönen Satz aus, die Freiheit der Person ist unverletzlich, um dann im dritten Satz anzuschließen, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Ganz ähnlich, kommt nachher auch bei der Bundesnotbremse nochmal vor, die Garantie im Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, auch dort ist die Freiheit der Person garantiert. Auch dort heißt es, sie kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes beschränkt werden. Also ganz offensichtlich eine Art und Weise, wie unsere Verfassung, unser Grundgesetz Freiheiten begrenzt, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Und das hat zahlreiche Implikationen. Wenn etwa eine Freiheit aufgrund eines Gesetzes beschränkt wird, denkt man in der Regel darüber nach, dass sie zum Beispiel auf Basis einer Rechtsverordnung eingeschränkt wird oder durch exekutivisches Handeln, also durch Erlass eines Verwaltungsaktes, aber gerade nicht durch den Gesetzgeber selbst. Wenn eine Freiheitsbegrenzung durch Gesetz erfolgt, dann ist offensichtlich der Gesetzgeber selbst angesprochen. Und das ist uns sehr gut bekannt als Juristen. Da steckt der Vorbehalt des Gesetzes dahinter, dass die Verwaltung eben nicht Kraft eigener Macht in Grundrechte eingreifen darf, sondern nur soweit der Gesetzgeber dies zugelassen hat. Und in dem Rahmen bewegt sich dann die Verwaltung. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf das Thema Bundesnotbremse, mit dem du dann, lieber Nico, auch in Kontakt gekommen bist. Hintergrund ist, wir haben es schon fast wieder vergessen, was auch ganz durchaus positive Seiten hat, die Pandemie, Corona, das uns seit Frühjahr 2020 alle gebeutelt hat. Und aus den zahlreichen Reaktionen unseres Staates auf diese Pandemie ist uns allen noch in Erinnerung geblieben das Infektionsschutzgesetz, das nämlich zur Bekämpfung der Pandemie in § 28b war das damals, die Möglichkeiten vorgesehen hat, für einen Zeitraum von gut 2 Monaten bußgeldbewährte Ausgangsbeschränkungen sowie bußgeldbewährte Kontaktbeschränkungen durch Gesetz, also im Gesetz selbst festzulegen. Was hast du gedacht, Nico, als du das zum ersten Mal gesehen hast? Hast du dich direkt gewundert oder warst du zunächst mal, fandest du das plausibel, das Wort taucht nachher nochmal auf, dass der Gesetzgeber so auf Corona reagiert?
Naja, wir kriegten das Mandat ja im April 2021, als die Ausgangssperren damals angeordnet waren. Das war jetzt die krasseste Maßnahme, die es gab zur Bekämpfung von Corona. Da war dann einfach Kraft Gesetzes, nur abhängig von bestimmten Infektionswerten, durfte man nachts das Haus nicht mehr verlassen. Und stellte sich die Frage der Verfassungskonformität. Und ich erinnerte mich an mein Studium damals, dass ich im Zweifel beim Repetitor vor allen Dingen gelernt hatte, dass es Grundgesetzartikel gibt, die durch Gesetz eingeschränkt werden dürfen und andere, die aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden dürfen. Da hatte ich gelernt, dass durch Gesetz heißt, die Einschränkung erfolgt unmittelbar durch das Gesetz. Und aufgrund eines Gesetzes hieß, es gibt ein Gesetz, das Einschränkungen zulässt, aber es muss dann erst vollzogen werden. Und dann hatte ich mich nochmal vergewissert, Artikel 2, wie du das ja schon gesagt hast, da steht drin, nach dem sehr feierlichen Satz, die Freiheit der Person ist unverletzlich, kommen wir sicherlich nochmal darauf zurück, steht dann anschließend, in dieses Recht darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden, und dann steht das nochmal in etwas anderer Form, auch im Artikel 104 Grundgesetz, und da dachte ich, naja, also das heißt ja wohl, das geht nicht, dass man einfach per Gesetz anordnen darf, dass Bürger das Haus nicht verlassen dürfen, weil das eine Freiheitsbeschränkung ist. Naja, das bezweifelten damals dann zwar auch manche, man kann sich da immer noch im Haus frei bewegen und da kommt ja jetzt nicht physisch jemand. Aber das war doch offensichtlich, dass das eine Freiheitsbeschränkung ist. Also wenn eine Ausgangssperre keine Freiheitsbeschränkung ist, was dann eigentlich? Und dann las ich das eigentlich so, unter Anwendung meines Studienwissens, las ich das dann so, als ob das eine klare Sache ist, dass das so nicht geht, von Verfassungswegen. Und dann haben wir in die Kommentare geguckt, die es dazu gibt, und sahen uns bestätigt. Ja. Also das, also absolut, absolut herrschende Meinung, dass also Ausgangssperren nicht einfach durch Gesetz angeordnet werden dürfen, sondern es mag Gesetze geben, die das zulassen, aber dann muss halt immer im Einzelfall das dann geprüft und vollzogen werden. Und so waren wir damals sehr, sehr siegessicher, als wir in die Verfassungsbeschwerde damals hereingegangen sind.
Ja, vielleicht an der Stelle könnte es sein, dass der eine oder andere, der den Podcast hört, sagt, na, das ist aber eine sehr feinsinnige Unterscheidung. Ist das wirklich relevant, ob jetzt der Gesetzgeber es macht oder die Exekutive es macht? Ist das nicht eigentlich egal? Aber die Unterscheidung ist tatsächlich absolut relevant, meine ich. Nämlich schon allein die Handlungsform, Gesetz zu wählen, um Freiheit zu beschränken, ist natürlich problematisch, weil ein Gesetz notwendigerweise abstrakt generell regelt. Wenn es das nicht täte, wäre es ein Einzelfallgesetz, dann wäre es ohnehin verfassungswidrig. Aber der Gesetzgeber hat natürlich eine gewisse Flughöhe, ja, und regelt deswegen Eingriffe auch relativ allgemein und hat deswegen auch immer Schwierigkeiten, sozusagen, wenn der Eingriff durch Gesetz erfolgen würde, mit der Verhältnismäßigkeit, weil er einfach abstrakt regeln muss. Und zum Zweiten, das ist uns Juristen natürlich bekannt, wenn der Gesetzgeber was tut und legislatorisch agiert, ist die Rolle oder die Position des einzelnen Bürgers, der Bürgerin natürlich immer ganz stark eingeschränkt bei der Frage, was kann ich denn dagegen tun? Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlässt, hat der Bürger zunächst mal keine Möglichkeit, vor die ordentlichen Gerichte zu ziehen und zu sagen, das gefällt mir nicht, weil die Gerichte selbst ans formelle Gesetz gebunden sind und nicht einfach sagen können, gefällt uns nicht, bringen wir nicht zur Anwendung, sondern dann bleibt nur als einzige Instanz, als Rechtsschutzmöglichkeit für den Bürger das Bundesverfassungsgericht. Und genau da seid ihr auch hinmarschiert, Nico, indem ihr...
Das war ja damals auch so aus der damaligen Sicht, und also eigentlich heute kann man es ja genau so nach wie vor sehen, war das natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob es jetzt ein Gesetz gibt, das anordnet, dass man mit einer Fußfessel oder ähnlichem, also wenn man irgendwas ausgefressen hat, als Strafe das Haus nicht verlassen darf oder weiß ich was, Gewaltschutz oder sowas, dass das angeordnet werden kann im Einzelfall, oder ob jetzt einfach auf einmal im Gesetz steht, also von 10 bis 5 dürft ihr das Haus nicht verlassen und wer es trotzdem tut, der
kriegt ein Bußgeld.
Ja. Das hatte natürlich auch einfach unter, wenn man diese beiden Fälle vergleicht, war das damals einfach auch ganz mit den Händen zu greifen, dass das eine ganz andere Dimension hatte.
Ja, ja. Und wie du schon sagtest, im Prinzip war der Fall unter dem Gesichtspunkt der juristischen Behandlung eigentlich schon geklärt. Ja, wenn man in die verfassungsrechtliche Literatur hineingeschaut hat, Ein Zitat. Dort herrscht heute die Ansicht vor, dass dem Gesetzesvorbehalt zur Freiheit der Person in Artikel 2 kompetenzielle Bedeutung jedenfalls in der Weise zukomme, dass er Eingriffen in die Freiheit der Person unmittelbar durch Gesetz von vornherein entgegenstehe. Also es war eigentlich ein geklärter Fall.
Dann kommt eine Fußnote, die geht über fast eine halbe Seite. Ja. Wo dann irgendwie am Schluss stehen, glaube ich, zwei andere Auffassungen. Ja. Aber es ist ganz, ganz einhellige Meinung gewesen. Und, ja. Wie gesagt, ich hatte das so eingetrichtert, auch wahrscheinlich aus meiner Examensvorbereitung im ersten Examen drin, dass ich auch gar nicht, kam gar nicht auf die Idee, dass man das anders sehen könnte.
Ja. Aber man sah es anders, Nico. Man sah es anders. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung über die Bundesnotbremse am 19. November 2021 gesagt, nö, das geht schon. Das geht schon. Also auch der Gesetzgeber selbst darf die Freiheit beschränken, auch in einer Situation, wo die rechtliche Grundlage nur eine Beschränkung aufgrund eines Gesetzes zulässt. Damit hast du nicht gerechnet, Nico.
Damit war nicht zu rechnen. Nein, also einfach wegen des Meinungsstands. Und naja, und diese Passagen, die ja gar nicht lang sind, das sind ein paar Absätze, wo das dann begründet wird, die auch, also in der man dann auch erstmal gar nicht glauben konnte, dass es eigentlich auch gar keine Auseinandersetzung mit der anderen Auffassung, also der herrschenden Meinung gab. Ja. Also aus sich heraus gelesen, wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, für den Fall wesentlichen Punkt von der herrschenden Meinung abweicht. Ja, da hat man dann, was hat man da gemacht? Man hat vor allen Dingen in der Entscheidung einmal geguckt, ob man denn in den Protokollen, war jetzt gerade 75 Jahre Herrn Kiepsenig, also die Zeit, die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes, ob man da Anhaltspunkte dafür finden könnte, dass man da einen Unterschied machen wollte zwischen Durchgesetz und aufgrund eines Gesetzes.
Ja.
Das ist so das Wesentliche eigentlich, womit sich dann Radke als Berichterstatter, der das geschrieben haben wird, dann an der Stelle nur auseinandergesetzt hat.
Immerhin deutet das Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungsgründen an, dass man das auch natürlich anders sehen kann und konzidiert, zwar deutet der Wortlaut des Artikel 2 bzw. des Artikel 104 eher auf ein zumindest auch kompetenzielles Verständnis der Schranken hin. Allerdings sagen sie dann, die Entstehungsgeschichte sei unklar. Das ließe sich jetzt nicht mehr so genau eruieren, wie der Verfassungsgeber sich in dieser Frage gestellt hätte. Und dann kommt der doch wirklich interessante Satz des Bundesverfassungsgerichts. Nichts spricht dafür, dass Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 104 Absatz 1 Grundgesetz nach ihrem Zweck gegenüber dem Gesetzgeber ein absolutes, uneinschränkbares Recht begründen soll. Und da kann man eigentlich nur, wenn man das liest, sagen, doch, da spricht einiges dafür. Gerade auch der Gesichtspunkt, den wir vorhin angesprochen haben, dass dem Bürger ja auf diese Art und Weise die Rechtsschutzmöglichkeiten massiv beschränkt werden. Das spricht doch eindeutig dagegen, die Formulierung im Grundgesetz Einschränkung durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes als irrelevant hinzustellen und zu sagen, das wird synonym verwendet oder spielt eigentlich keine Rolle. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und ja, wir kommen gleich noch zur Frage, Nico, warum Karlsruhe so entschieden hat im November 2021. Auch das muss ja erlaubt sein, sich die Frage zu stellen, warum man zu so einer überraschenden Entscheidung kommt, die jedenfalls ganz deutlich von der bisherigen Dogmatik abweicht. Es gibt noch einen zweiten Satz aus dem Beschluss, der mir aufgefallen ist in dem Kontext, wollte ich dich fragen, wie du das einordnen würdest. Da heißt es nämlich sozusagen abschließend vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, wird der Gesetzgeber selbst unmittelbar an dieses Grundrecht gebunden, muss er umgekehrt auch von der vorgesehenen Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch machen können. Ja, das ist die Begründung, warum man auch bei der Formulierung Einschränkung aufgrund eines Gesetzes abweicht und sagt, der Gesetzgeber ist ja ans Grundgesetz gebunden, dann muss er auch selbst von den Beschränkungsmöglichkeiten Gebrauch machen können. Überzeugt dich das?
Nein, das braucht für mich keine, macht für mich wenig. Sind vielleicht noch mal ganz kurz zur Entstehungsgeschichte, weil da, also das, ja klar, man ist natürlich immer, also jetzt einfach aus der Warte des Anwalts heraus, die ja immer so ein bisschen ein sportliches Element hat, ist man natürlich immer enttäuscht, wenn man klar, dann auch noch völlig aus heiterem Himmel, so war das damals, dann verliert. Aber ein bisschen doch schon auch noch jenseits war ich, habe ich die Passagen zur Entstehungsgeschichte, diese dünne Passage, die eigentlich nur eine Wortklauberei anhand der Protokolle ist, als besonders verstörend empfunden, weil man gar nicht diesen Ausführungen entnehmen kann, in welchen Jahren das eigentlich gespielt, die Beratungen zum Grundgesetz. Nämlich 1948, 49, also da war die Nazizeit gerade mal 3-4 Jahre her. Es wird gar nicht gewürdigt, dass eine Formulierung wie die Freiheit der Person ist unverletzlich, dass die natürlich nur aus dieser historischen Perspektive heraus auch verständlich ist. Also ja, die KZs waren gerade mal jetzt 3-4 Jahre befreit zu der Zeit, ja. Ausgangssperren waren auch an der Tagesordnung zwischen 33 und 45. Und dass man also diese Protokolle behandelt, als ob sie, also ich will es ja niemandem zu nahe treten, also als ob sie irgendwie die Protokolle zu einem, ich bleibe jetzt mal in Berlin, zu einem Berliner Gesetz, wo es irgendwie um irgendwelche Detailfragen des Beamtenrechts geht, aus der Jetztzeit, dass man die so aus dem historischen Kontext zieht und sich nicht einmal erkennbar ist, dass man sich überhaupt mal die Frage gestellt hat, dass die Formulierung möglicherweise auch einen solchen Kontext hatte. Das habe ich als wirklich verstörend empfunden. Das habe ich gar nicht, da habe ich mir die Augen gerieben und gedacht, das darf doch eigentlich nicht wahr sein, dass man da so vergessen ist in der Hinsicht.
Jetzt wenden wir nochmal den Blick von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts rüber zum Aufsatz, den Tobias Mast geschrieben hat. Das ist ja immer eine Chance, keine unproblematische, aber es ist eine Chance, nochmal mehr Verständnis für eine Entscheidung zu gewinnen, weil ein Beteiligter am Verfahren im weitesten Sinne, nämlich ein Mitarbeiter, der ein Votum geliefert hat, jetzt auch nochmal im breiten Rahmen über 50 Seiten in der AÖR sich auch nochmal mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist allen klar, so geht das Spiel. Das ist jetzt keine authentische Interpretation des Bundesverfassungsgerichts, sondern das ist die persönliche Auffassung eines Mitarbeiters, der jedenfalls beteiligt war, nicht durchgeht. Ich sagte vorhin schon, die Beratungen finden ohne Mitarbeiter statt. Das unterscheidet übrigens Karlsruhe sehr deutlich von den Bundesgerichten, wo Mitarbeiter mit in die Beratung reinmarschieren können. Und das hat auch Vorteile tatsächlich, weil dann der Sachverstand, der dort eingebracht wird, nicht nochmal sozusagen über den Richter hineingetragen werden muss, sondern unmittelbarer und auch wahrscheinlich ein bisschen direkter in die Entscheidung einfließen kann. Gut, jetzt haben wir uns den Aufsatz angeschaut, den Herr Mast abgeliefert hat. Ist dir jetzt klarer geworden, warum Karlsruhe damals so entschieden hat? Bist du jetzt eher davon überzeugt, dass die Linie, die das Bundesverfassungsgericht da aufgemacht hat, nachvollziehbar ist?
Es weicht ja nicht in irgendeiner ersichtlichen Form ab von dem, was dann auch im Urteil zu finden ist. Also von den 50 Seiten sind es, glaube ich, knapp 10, die dann jetzt, in denen es tatsächlich auch um die Freiheit der Person und um die Frage geht, ob man da eigentlich etwas daraus ablesen kann, dass da aufgrund eines Gesetzes steht. Die 10 Seiten, die genau damit einleiten, mit der langen Fußnote, dass eigentlich alle anderer Meinung sind als Mast und Radke. Und also immerhin taucht es da mal auf, dass es eben die Gegenrede zu einer herrschenden Meinung ist, die dort gemacht wird. Und dann, dann ist es natürlich wenig überraschend eigentlich, dass es dann eine Passage gibt zur Entstehungsgeschichte, die wieder genauso geschichtsblind und genauso geschichtsvergessen ist und genauso wenig einfach im Blick hat, aus welcher Zeit denn eigentlich das Grundgesetz stammt, wie das dann auch in der Entscheidung der Fall ist. Ja. Das unterscheidet sich überhaupt nicht.
Ja. Herr Mast formuliert das so, dass die Erkenntnislage darüber, was eigentlich der Verfassungsgeber mit diesen unterschiedlichen Schrankenformulierungen wollte, dass diese Erkenntnislage spärlich sei. Man wüsste, könnte das nicht mehr so genau nachvollziehen. Und deswegen drängt alles aus seiner Sicht dazu, jetzt kommt's, die Frage nach der kompetenziellen Relevanz der Schrankenformulierung zuvörderst anhand objektiver Erwägung des vernünftigen Normzwecks und dessen Realisierbarkeit zu beantworten. Was ja wohl heißen soll, wir wenden uns ab von Überlegungen zum Wortlaut, nämlich der unterscheidet sich ja offensichtlich, wir wenden uns ab von Überlegungen zur Entstehungsgeschichte, weil man behauptet, daraus ergäbe sich nichts. und marschieren jetzt in Richtung auf den objektiven Normzweck. Ist doch methodisch sauber gelöst, Nico, findest du nicht?
Man hätte ja auch mal einen Historiker fragen müssen. Wir gucken ja heute noch in einem Teil zu der Frage, irgendwie wie der Sachverstand aus anderen Wissenschaften auch in die Urteile einfließt. Und hier ist ja auch, hat man ja durchaus auch medizinischen und anderen naturwissenschaftlichen Sachverstand angefragt. Man hätte ja auch mal Historiker fragen können. Und also ich hätte so meine Vermutung, dass der Historiker zu der, also doch sehr wortlautklauberischen Umgang mit den Protokollen gemacht hätte. Und dann kommt die Passage, die interessant ist, die auch dann lang ist, so, die dann in so einer Art Folgenbetrachtung gipfelt, nicht? Und dann auch mit eigentlich dem Satz abschließt, den ich so verstehe, wie, also, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das nicht geht.
Ja. Das ist, finde ich, auch erstaunlich, auch gerade für einen wissenschaftlichen Aufsatz, der ja nun wirklich in die Breite geht. Letztlich bleiben zwei Sätze am Ende stehen und die sind mit Verlaub, haben nur eine geringe Überzeugungskraft. Was sagt Mast? Er sagt, Ausgangssperren, durch den Gesetzgeber verhängt, sind ein plausibles Mittel zum Schutz von Leben, von Leib und Leben. Ja? Und es wäre doch zeitineffizient, wenn der anstelle eines Parlamentsgesetzes entweder eine Rechtsverordnung erlassen werden müsste oder eine sonstige exekutivische Einschränkung der Freiheit und damit letztlich nur noch sich auf Plausibilität beruft, dass das doch jedenfalls in der Pandemie, wenn man auch noch nicht so genau wüsste, wie die Ausgangssperren wirken, wie sie ausgestaltet sein müssen, dass das noch eine plausible Möglichkeit für den Gesetzgeber sein müsste, was zu tun. Das ist natürlich dünn, was dann übrig bleibt.
Also der Satz ist, den kann man vielleicht mal kurz sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist das Ende dann eigentlich der Auslegung. Das ist der letzte Satz der Auslegung, bezeichnet vom Autor als Folgenbetrachtung, wo es dann heißt, also wenn man es anders sehen würde, dann würde das heißen, eine andere Auslegung hätte Ausgangssperren als plausibles Mittel zum Schutz von Leib und Leben. Also da steckt ja auch schon eine Wertung drin, ein plausibles Mittel. Ich glaube, das Wort ist nicht richtig gewählt, weil plausibel ist ja eigentlich ein glaubhaftes Mittel. Also er meint wohl ein mögliches oder als angemessenes Mittel.
Ja, wahrscheinlich geeignetes.
Nicht, weil er hätte Ausgangssperren als plausibles Mittel zum Schutz von Leib und Leben nicht auf den soeben beschriebenen zeiteffizienten Zweischritt aus Parlamentsgesetz und Rechtsverordnung verwiesen. Also das ist doch ineffizient, wenn man jetzt hier erstmal
Gesetz bastelt und dann den Verordnungsgeber. Dann,
ja, nicht. Sondern diese schlechthin bar jede Abwägung für Legislative wie Exekutive ungeachtet ihrer konkreten Ausgestaltung ausgeschlossen. Also, dass man jetzt zu dem Ergebnis kommt, da muss man jetzt mal wieder kurz den Bogen ziehen, dass man zum Ergebnis kommt, dass aufgrund eines Gesetzes nicht ausschließt, dass man direkt per Gesetz Ausgangssperren einordnen kann. Das liegt daran, dass solche Ausgangssperren doch erstens ein plausibles Mittel sind und zweitens, dass das zeiteffizient ist. Das ist natürlich eine sehr dürftige und also auch verallgemeinerungsunfähige und ersichtlich wirklich nur auf den Anwendungsfall also passende Formulierung, aus der man nichts Abstraktes ableiten kann. Vielleicht ist das ja auch ganz gut so, dass diese Entscheidung in diesem Punkt so weit auch sich entfernt eigentlich von nicht nur von der herrschenden Meinung, sondern auch von, sagen wir mal, gewissen Standards, die man vielleicht doch auch erwartet an Begründung. Da habe ich die leichte Hoffnung, dass das vielleicht dem entgegenwirkt, dass diese Entscheidung mal irgendwo Vorlage für andere Entscheidungen sein wird. Ja. So manche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit dem Thomas Darnstedt, wo es um die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 50er Jahren nach Archivöffnung, hat ein Buch darüber geschrieben, ja, da gibt es dann ein unsägliches Urteil zum Paragraphen 175, dem Homo-Paragraphen aus dem Jahre 1958, natürlich für verfassungskonform damals erklärt, natürlich längst in Vergessenheit geraten. Und das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel, ich will jetzt hier keine unnötigen Parallelen ziehen, aber ja, vielleicht verabschieden sich dann doch auch die Entscheidungen und dann auch diese wissenschaftliche Begleitungsversuch von Tobias Mast. Vielleicht verabschieden sich dann doch auch irgendwann mal in die Vergessensschublade.
Ja, ja. Also ich glaube, wir können sagen, Nico, das ist eine Entscheidung, die weder aus sich selbst heraus überzeugt, noch durch die jetzt nachträglich mit wissenschaftlichem Anspruch gestellten Rechtfertigungsversuche besser wird, sondern es bleibt letztlich hoffentlich eine Ausreißerentscheidung, über die man dann sehr schnell wieder zu den ja durchaus vernünftigen Ansätzen der Literatur zurückkehrt und solche Eingriffe durch den Gesetzgeber selbst einfach verdrängt. Ja. Insofern super spannend, lohnt sich absolut, sich damit zu beschäftigen, ist auch ist ja kein Zufall, dass sowas jetzt nochmal, 2 Jahre nach der Entscheidung, nochmal hochkommt. Das zeigt ja auch, dass aus Sicht nicht nur der Richter, sondern auch der Beteiligten im weitesten Sinn des Verfahrens dann noch einfach nicht nur ein Störgefühl da ist, sondern dass man immer noch versucht, was zu rechtfertigen. Aber manche Sachen lassen sich eben nicht gut rechtfertigen. Ja, und dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen und daraus lernen und hoffen, dass in der nächsten krisenhaften Situation, und Corona war eine krisenhafte Situation, Karlsruhe vielleicht dann doch es sich ein bisschen schwerer macht und ein bisschen stärker auch auf Grundsätze und tradierte Literaturmeinungen achtet, als es das im konkreten Beschluss getan hat. Dann wären wir schon bei der zweiten interessanten Entscheidung, die wir uns anschauen, die auch aus dem Jahr 2021 kommt, diesmal aus dem März 2021. Da hat das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Das können wir jetzt hier nicht in der Breite diskutieren, wie wir uns um die Bundesnotbremse gekümmert haben. Aber es gibt doch guten Anlass, sich auch mit der Entscheidung näher auseinanderzusetzen. Sie ist jetzt ganz jüngst nochmal aufbereitet worden von einem Richter des Bundesverfassungsgerichts, also nicht dritter Senat, sondern tatsächlich erster Senat, und zwar vom Bundesverfassungsrichter Josef Christ, der einen Beitrag gehalten hat, einen Vortrag bei den 29. baden-württembergischen Verwaltungsrechtstagen und dabei nochmal erläutert hat, wie das Bundesverfassungsgericht bei seinem Klimaschutzbeschluss vom März 2021 vorgegangen ist. Das muss man, glaube ich, von der Relevanz her nicht groß erklären. Wir sind mittendrin noch in wirklich massiven, auch politischen Auseinandersetzungen um die Frage, wie denn jetzt tatsächlich gut und effektiv und verträglich Klimaschutz betrieben wird auf allen staatlichen Ebenen. Und deswegen ja, lohnt es sich absolut, auch 2 Jahre nach der Entscheidung, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Erste Frage vielleicht an dich, Nico, auch allgemeiner Art. Was würdest du sagen, ist es gut und sinnvoll, dass Verfassungsrichter in Anführungszeichen ihre Entscheidung nochmal näher erläutern, dass sie also sozusagen sich selbst in gewisser Weise interpretieren? Hilft das oder ist das eher schädlich?
Na, ich finde das schon hilfreich, ja, doch, auf jeden Fall, klar, natürlich ist das. Gibt einem das Einblicke, ob das immer gelingt, dann auch tatsächlich. Und ob da immer ein guter und zutreffender Eindruck dann auch entsteht, was jetzt sozusagen noch an Überlegungen hinter dem Urteil stecken. Das ist dann eine Frage, wie gut der Vortrag oder der Aufsatz dann tatsächlich auch gelungen ist. Aber im Prinzip ist dagegen ja nichts einzuwenden, dass man auch im Nachhinein noch einmal von den Beteiligten hört. Das hat es ja auch immer eigentlich in allen Zeiten auch gegeben. Und sicherlich macht es einen Unterschied, ob das jetzt irgendwie direkt nach der Entscheidung ist oder ob das jetzt mit einem gewissen Abstand ja hier auch schon von 2 Jahren dann auch der Fall ist.
Ja, und solange die Beteiligten sozusagen immer auch ihre Rollen klar machen und insbesondere auch klarstellen, wie in dem Fall, dass Herr Christ jetzt sozusagen nicht der authentische Interpret von einzelnen Kammerentscheidungen oder Senatsentscheidungen ist, sondern hier sozusagen aus seiner Sicht eine Aufbereitung macht und auf dem Verwaltungsrechtstag diskutiert, spricht tatsächlich wenig dagegen, das so zu machen. 3 Themen sind spannend am Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das zum einen die grundrechtliche Schutzpflicht des Staates. Klimawandel beeinträchtigt unser aller Lebensweise, ist mit Gefahren verbunden für Leben und Gesundheit, fürs Eigentum. Und das kann eine staatliche Schutzpflicht aufrufen. war der Gesichtspunkt, wir haben einen eigenen Artikel nachträglich eingefügt ins Grundgesetz, Artikel 20a, aus dem sich ein Klimaschutzgebot ableiten lässt. Und schließlich das, was uns allen, glaube ich, beim Klimaschutzbeschluss am stärksten im Gedächtnis geblieben ist, das Ganze unter dem Gesichtspunkt intertemporaler Freiheitsschutz, intertemporale Freiheitssicherung. Der Klimaschutzbeschluss hat die interessante Frage gestellt, wie sieht es eigentlich mit der Lastenverteilung aus zwischen den aktuellen Generationen und den zukünftigen Generationen? Wie kann man da sozusagen aktuell in Saus und Braus leben und dadurch die Entwicklungsmöglichkeiten und die Reaktionschancen zukünftiger Generationen beliebig einschränken? Oder gibt es da nicht auch aus der Verfassung ableitbare Begrenzungen der Verschiebung von Lasten in die Zukunft? Sehr spannend. Würdest du auch sagen, Nico, dass das der spannendste Teil an der Entscheidung ist oder vielleicht auch der problematischste?
Naja, das ist der Teil, der das Potenzial hat, auch weit über Klimathemen hinaus zu wirken. Nicht? Mhm. Also danach habe ich ganz ehrlich gesagt als erstes geschaut, als ich den Christaufsatz gesehen habe, ob sich dazu was findet. Leider nicht. Mhm. Nämlich die Frage, ob denn jetzt mal, also mit der Begründung hier aus der Entscheidung kann man ja, ich habe tatsächlich mal das ist noch Klima. Also ich erzähle zwei Sachen erzähle ich jetzt. Mhm. Also erstens habe ich tatsächlich schon eine Anfrage gehabt, die ich nicht, aus der ist kein Mandat geworden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich habe schon mal eine Anfrage gehabt, ob sich nicht aus der Entscheidung ein Recht auf Atomkraft ableiten lässt.
Auch hübsch, ja.
Also dass man also auch quasi zum Schutz der Freiheit zukünftiger Generationen, auf die ist ja bekannt, dass es mal die Meinung gibt, Atomkraft sei jetzt nun besonders umweltfreundlich, ja, dass man also das darauf schützt. Also das
jedenfalls nur als Anekdote, an dem Gesichtspunkt der Abgabe von CO2 ist es natürlich nicht, ein Vorteil.
Genau, ja. Das nur als Anekdote eigentlich, zu zeigen, auf was für Ideen man kommen kann mit dieser Entscheidung. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann natürlich in ganz andere Bereiche auch auf einmal da reinkommen. Und ja, wenn man Schuldenbremse gut findet, könnte man jetzt auf die Idee kommen, und die Schuldenbremse ergibt sich eigentlich aus dem Gebot, doch zukünftige Generationen nicht mit erdrückenden Haushaltslasten, die ja nun auch, also kann man ja auch schnell ausbuchstabieren, was das auch wiederum für Auswirkungen auf Freiheiten hat, zu hinterlassen. Ob eine solche Übertragung, also weit aus dem Bereich des Klima- und Umweltschutzes hinaus, ob die denkbar ist, ob man sie beim ersten Senat vielleicht sogar im Auge hatte, als man das entschieden hat. Dazu verhält sich, also man vielleicht auch aus verständlichen Gründen, weiß der Teufel, was die alles noch für Fälle da liegen haben, wo das vielleicht mal zum Thema wird. Dazu verhält sich der Beitrag nicht.
Ja. Was ich tatsächlich gewinnbringend an den Ausführungen von Verfassungsrichter Christ fand, war die Differenzierung zwischen dem, was das Klimaschutzgebot in Artikel 20a mit sich bringt, und dem, was die Schutzpflicht des Staates in Bezug auf den Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum bedeutet. Diese Differenzierung, die Christ nochmal erläutert, die sich ja in dem Klimaschutzbeschluss wiederfindet, die hat mir sehr eingeleuchtet, dass man nämlich aus dem Artikel 20a, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, eine Verpflichtung ableitet, dass der Gesetzgeber Schutzgesetze erlassen muss, die auch die Umwelt, auch das Klima selbst als natürliche Lebensgrundlage erhält. Und daraus ergibt sich aus meiner Sicht ganz nachvollziehbar eine Verpflichtung, eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes mit sich zu bringen. Das kann man bei einem globalen Thema wie dem Klimaschutz natürlich nicht nur national machen. Also man wird sich auch an internationalen Abkommen beteiligen müssen. Aber das schien mir nachvollziehbar, dass man auf der Basis also darüber nachdenkt, wie viel an Klimaschutz belastendem CO2-Ausstoß ist denn noch national und global gesehen drin, und dass man dieses Restbudget verteilt und letztlich versucht damit auch das Klima als natürliche Lebensgrundlage zu schützen. Das leuchtete mir ein. Was mir nicht einleuchtete bei dem, was Herr Christ erzählte oder wiedergab, war die Frage, wie sieht denn das aus mit der grundrechtlichen Schutzpflicht des Staates? Da meint er nämlich, aus der Schutzpflicht des Staates folgern zu können, dass letztlich Klimaneutralität angestrebt werden müsse, also die Reduzierung der Abgabe von CO2 in die Atmosphäre auf null. Das leuchtet mir gar nicht ein. Das würde ich aus Artikel 20a folgern. Aber die Schutzpflicht des Staates lässt sich doch ganz anders auch nochmal erfüllen als über die Reduzierung von CO2-Ausstoß. Etwas holzschnittartig argumentiert, aber ich kann doch das Leben und die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland schützen, zum Beispiel vor ansteigenden Wasserspiegeln, indem ich einfach höhere Deiche baue. Also nicht an der CO2-Abgabe drehe, sondern einfach sonst andere Schutzmaßnahmen treffe. Und deswegen leuchtet mir nicht ein, warum sich aus der grundrechtlichen Schutzpflicht das Gebot der Klimaneutralität ergeben sollte. Das hat mich weder in der Entscheidung noch in den Ausführungen von Herrn Christ überzeugt. Mhm.
Zumal es ja dann behandelt wird in dem Aufsatz eigentlich erstmal losgelöst von diesem intertemporalen Gesichtspunkt. Das macht ja eigentlich nur Sinn in Zukunft auch in Bezug auf, kann ja nur Sinn machen in Bezug auf zukünftige Generationen.
Ja. Das wiederum hat mir doch durchaus eingeleuchtet, auch die sozusagen methodische Argumentation im Klimaschutzbeschluss, dass man sagt, je nachdem wie die aktuelle Generation Klimaschutzmaßnahmen trifft, hat das eingriffsähnliche Vorwirkungen auf die zukünftigen Generationen. Das ist ja auch schon sprachlich sozusagen die Möglichkeit, auf sicheres Terrain zurückzukommen, was eine Vorwirkung ist. Das wissen die Juristen so halbwegs, damit können sie umgehen. Und dann ist das offensichtlich eine eingriffsähnliche, heißt es, Verhaltensweise. Auch damit können wir umgehen. Und wie das methodisch gelöst wird, ist jetzt auch kein Wunder, was macht Karlsruhe. Naja, Karlsruhe versucht, in Abwägungsprozesse reinzukommen. Und methodisch wird dann der intertemporale Freiheitsschutz dadurch gewährleistet, dass die Gewichtigkeit des Themas Klimaschutz einfach immer weiter zunimmt, je weniger CO2-Budget noch offen ist und je weniger Reaktionsmaßnahmen die zukünftigen Generationen haben. Und dann wird durch eine zusätzliche Gewichtung des Klimaschutzes im Abwägungsprozess dafür gesorgt, dass die Reaktionsmöglichkeiten der aktuellen Generation auch immer weiter zurückgefahren werden. Insofern spannend, interessant und natürlich auch immer unter dem Gesichtspunkt interessant, wie stark darf eigentlich Karlsruhe den Gesetzgeber bei solchen Themen kontrollieren? Ja? Und wie intensiv ist der Blick auf aktuelle Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung? Auch das ist ja ein super aktuelles Thema. Ich denke mal nur an die Klimakleber und andere, die eben der Auffassung sind, dass die derzeitigen Maßnahmen der Bundesregierung die Anstrengungen einfach nicht ausreichen. Und das ist ein Gedanke des intertemporalen Freiheitsschutzes. Und deswegen greift man dann dort zu eigenen Maßnahmen sozusagen. Auch das sind Überlegungen, die man im Klimaschutzbeschluss sozusagen gut nachvollziehen und gut einordnen und diskutieren kann. Insofern lohnt sich auch 2 Jahre später absolut, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Das Verrückte war ja, die Entscheidungen kommen beide aus 2021. Mhm. Der Klimaschutzbeschluss wird von, also der leitet Christ selbst ein, der Klimawandel ist ein Schicksalsthema unserer Zeit von globaler Dimension, mit dem zunehmend auch Gerichte konfrontiert werden. Und dann schreibt er von der besonderen Aufmerksamkeit, die der Beschluss erfahren hat. Diese Formulierungen zeigen, dass der Beschluss schon in dem Bewusstsein gefasst worden ist, doch hier eine Leuchtturmentscheidung zu machen. Das ist von dem Ehrgeiz geprägt, doch hier also jetzt eine Entscheidung zu machen, über die man auch in eine Generation später noch anerkennend sprechen wird. Das ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Und wie du ja auch gesagt hast, die Entscheidung engt die Spielräume des Gesetzgebers doch erheblich ein. Sie geht, also mit dem Aufsatz sieht, dann habe ich mal gedacht, ist jetzt Verfassungsrecht. Oder es geht sehr, sehr stark dann auch ins Detail und in das, was dort an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nach Auffassung des Autors dann auch dort wiedergegeben wird. Und das war dasselbe Jahr, in dem die Bundesnotbremse entschieden wurde, wo man gesagt hat, also wir wollen jetzt dem Gesetzgeber hier mal nicht zu sehr in die Spielräume hereinfahren. Ja. Also offen widersprüchlich Richtung eigentlich, nicht? Da hat man dann alle, die das gut fanden, wie Bundesverfassungsgericht sich in Corona-Zeit dann positioniert haben, haben dann immer von Judicial Restraint oder wahlweise Judicial Self-Restraint gesprochen. Das kommt so aus amerikanischen Diskussionen, wie sehr das Supreme Court jetzt vor allen Dingen dann dem amerikanischen Gesetzgeber in die Parade fahren sollte. Ist eigentlich eine meist eine Formulierung von der konservativen Seite gewesen, die dafür plädiert hatten. Und hier kam er dann tendenziell eher aus der anderen Seite, aus der anderen Richtung des politischen Spektrums. Da wurde es auf einmal dann sehr gerühmt, dass das doch gut sei, dass man hier, sich hier in Zurückhaltung geübt hat. Gleichzeitig der Klimabeschluss, den ja auch viele gut fanden. Und da hat es dann oft dieselben Kommentatoren gar nicht gestört, dass also doch hier, wie man schon sicherlich auch kritisch anmerken könnte, dass so ein bisschen in Richtung des Micromanagement eigentlich dann auch hereingeht und hier gar keine Zurückhaltung ist. Kurioserweise übrigens, wir haben hier auch mal gesprochen vor längerer Zeit, gibt doch eine Entscheidung zum, oder mehrere Entscheidungen mittlerweile, wo das Bundesverfassungsgericht den Rechtsschutz gegen Gesetze dann erstmal in der Verfassungsbeschwerde für unzulässig erachtet, neuere Rechtsprechung und sagt, ihr müsst erst zu den Fachgerichten gehen, weil hier müssen erstmal der Sachverhalt aufgeklärt werden. Also unter anderem im Staatstrojaner haben die das gemacht, 2021. Beim Staatstrojaner hielt es das Bundesverfassungsgericht für notwendig, dass erstmal die Fachgerichte also überhaupt mal aufklären, was denn da eigentlich so alles in so einem Computer oder in Endgerät so passiert. Beim Thema Klima haben sie offensichtlich überhaupt gar keine Zweifel gehabt, dass sie dem Thema doch auch gewachsen sind, obwohl es dort ja schon um auch sehr komplizierte naturwissenschaftliche Zusammenhänge geht.
Ja. Auch das ist super spannend zu sehen, wie Karlsruhe changiert in dem Bereich. Im Klimaschutzbereich, du sagtest es, Nico, ist der Zugriff des Gerichts sozusagen auf naturwissenschaftliche Erkenntnis offensichtlich leichter als in technischen Fragestellungen, wo man dann doch lieber Fachgerichte oder Sachverständige fragen möchte. Insofern, ja, wir haben uns heute zwei Entscheidungen des ersten Senats aus dem Jahr 2021 angeschaut, die doch sehr unterschiedlich bewertet werden können. Eine Ausreißerentscheidung, von der wir sagen würden, na, da seid ihr aber doch sehr weit, habt euch sehr weit entfernt von dem, was man erwarten konnte. Und eine zweite Entscheidung, wo wir bei allen Zweifeln, was einzelne Aspekte angeht, zum Beispiel bei der Verwertung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse durch das Bundesverfassungsgericht, wo man sagen muss, na, das könnte tatsächlich aber eine richtungweisende Entscheidung gewesen sein. Also Licht und Schatten heute in unserer Folge.
We will see. Ja, dann allen, die bis hierher gehört haben, wir freuen uns immer, wenn jemand uns ein Signal gibt, dass er nicht nur das angefangen hat zu hören, sondern das auch bis zum Schluss gehört hat. Also bitte gerne Post an, ja, schreibt mir ruhig direkt an herting@herting.de. Ich freue mich über Zuschriften. Und ja, das war jetzt die erste Folge des dann auch jetzt verfestigten Duos, was wir hier in dieser Podcast-Reihe dann auch in Zukunft bilden werden. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge.
Absolut.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.